Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Thank you. Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastorde.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, gleich dem 18. Chordat 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Der Hafen von Siraf«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran-Gesandter: Europa sollte provokativen und konstruktiven Ansatz zur Wiederbelebung des JCPOA vermeiden. Ölminister: Iran will Gaszentrum im Nahen Osten werden. Israelische Streitkräfte überfallen Ramallah und verwunden fast ein Dutzend Palästinenser. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran-Gesandter: Europa sollte provokativen und konstruktiven Ansatz zur Wiederbelebung des JCPOA vermeiden. Der ständige Vertreter Irans im Büro der Vereinten Nationen in Wien hat die europäischen Regierungen aufgefordert, provokative und unkonstruktive Haltungen gegenüber dem friedlichen Atomprogramm der Islamischen Republik zu vermeiden und sich für die Beilegung von Streitigkeiten einzusetzen. Mohsen Naziri Azt gab diese Erklärung am Mittwoch auf einer Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA ab und erläuterte dabei die grundsätzliche Haltung Irans zum Atomabkommen von 2015. Naziri Azt verwies auf die konstruktiven Maßnahmen Irans in Zusammenarbeit mit der IAEA seit der letzten Sitzung des Gouverneursrats im März und sagte, die Erwartungen an Iran seien unvernünftig und unlogisch. Die nuklearen Aktivitäten Irans einschließlich der Urananreicherung auf verschiedenen Ebenen verlaufen völlig friedlich und im Einklang mit den Rechten des iranischen Volkes auf der Grundlage des Atomwaffensperrvertrags NVV und unterliegen der Überwachung und Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen der IAEA, betonte der Spitzendiplomat. Der iranische Gesandte sagte, die US-Regierung habe kürzlich mehrfach erklärt, dass die Wiederbelebung des JCPOA seit Monaten nicht mehr auf der Tagesordnung stehe und äußerte sich besorgt darüber, dass einige Staaten angesichts der unverantwortlichen Haltung die Augen verschlossen haben und sich dem sogar anschließen. Er forderte die europäischen Regierungen auf, provokative und unkonstruktive Haltungen zu unterlassen, Treu und Glauben anzunehmen und weiterhin an einem Prozess zu arbeiten, der zur Lösung gemeinsamer Anliegen führt. Die praktische Zusammenarbeit Europas mit den illegalen einseitigen Zwangsmaßnahmen der Vereinigten Staaten und der Beschlagnahmung iranischer Vermögenswerte steht in völligem Widerspruch zur verbalen Unterstützung des JCPOA, sagte Naziri Asl. Ölminister: Iran will Gaszentrum im Nahen Osten werden. Der Ölminister sagte, das Ministerium verfolge Pläne, Iran durch die Zusammenarbeit mit Katar, Russland und Turkmenistan zum Gasdrehkreuz Westasiens zu machen. Javad Oji sagte am Mittwoch, dass seine Abteilung angesichts der günstigen geografischen Lage des Landes und seiner 33 Billionen Kubikmeter förderbaren Gaspläne gemacht habe, Iran hinsichtlich Gases zu einem Mittelpunkt in der Region zu machen. Durch die Zusammenarbeit mit Russland, Turkmenistan und Katar versuchen wir, ein Gaszentrum im Asaluye-Hafen in der Region des Persischen Golfs zu errichten, wobei die Vorbereitungen in Planung sind, fügte er hinzu. In Anbetracht der Tatsache, dass das Gasnetz und die Übertragungsleitungen Irans in der Region und auf der Welt einzigartig sind, sind angesichts des Umfangs der Gasreserven und der Infrastruktur des Landes die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Iran zu einem Gaszentrum wird. Darüber hinaus, so Oji, habe das Ölministerium einen Plan zur Erhöhung des Anteils Irans am Energiehandel mit Nachbarländern auf seine Tagesordnung gesetzt. Er sagte auch, dass die Regierung von Präsident Ebrahim Raisi unter anderem Energiediplomatie verfolge. Oji hob zudem die Politik des Ölministeriums hervor, die von Offshore-Raffinerien bereitgestellte Kapazität zu nutzen. Petrochemikalien könnten nicht sanktioniert werden, da sie auf der ganzen Welt benötigt werden. Eine der Hauptaufgaben des Ölministeriums besteht darin, die von Offshore-Raffinerien in verschiedenen Ländern bereitgestellten Kapazitäten zu nutzen. Glücklicherweise geschah dies zum ersten Mal in der lateinamerikanischen Region und in Venezuela, wo das iranische Öl in Raffinerien verarbeitet wird, sagte er. Israelische Streitkräfte überfallen Ramallah und verwunden fast ein Dutzend Palästinenser. Israelische Streitkräfte haben einen Angriff auf die Stadt Ramallah im von Tel Aviv besetzten Westjordanland durchgeführt und dabei mindestens 10 Palästinenser verletzt. Die Soldaten hatten am frühen Donnerstag die Stadt, die als Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde dient, zum Ziel genommen und ihre Bewohner sowohl mit scharfen Patronen als auch mit gummibeschichteten Stahlgeschossen angegriffen. Unter Berufung auf einen Zeugen sagte Reuters, ein großer Militärkonvoi sei in der Innenstadt von Ramallah angekommen und habe hunderte Palästinenser dazu veranlasst, sich in der Gegend zu versammeln. Medizinischen Quellen zufolge wurden 6 Palästinenser durch die Gummigeschosse der Streitkräfte und 4 durch scharfes Feuer der Soldaten verletzt. Das israelische Militär gab als Grund für den Überfall die Zerstörung des Hauses eines Verdächtigen an, der angeblich an einer Widerstandsoperation in der heiligen besetzten Stadt Al-Quds im vergangenen November beteiligt war. Nach Angaben des Besatzungsregimes kam es bei der Operation zu einer Explosion improvisierter Sprengkörper, die an 2 Bushaltestellen angebracht waren. Damals sagte der Mediensprecher der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad, Tariq Izzaddin, dass die Entwicklung im Kontext einer natürlichen Reaktion auf die israelische Besatzung und ihren Terrorpraktiken gegen das wehrlose palästinensische Volk erfolgt sei. Nach Angaben des palästinensischen Informationsministeriums sind seit Jahresbeginn mindestens 158 Palästinenser an den Folgen der Gewalt des Regimes in den besetzten Gebieten und dem vom Tel Aviv blockierten Gazastreifen gestorben. Argentinisches Gericht soll Völkermord an Rohingya-Muslimen in Myanmar untersuchen. Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya haben in einem historischen Kampf für Gerechtigkeit zum ersten Mal persönlich vor einem argentinischen Gericht über Völkermord und Kriegsverbrechen von myanmarischen Militärbeamten ausgesagt. Am Mittwoch wurde in Buenos Aires eine Anhörung eröffnet, bei der Rohingya-Muslime persönlich erschienen, um Augenzeugenaussagen über Berichte über Völkermord und Kriegsverbrechen des myanmarischen Militärs zu machen. Bei der einwöchigen Anhörung werden Zeugen aufgefordert, vor Bundesanwalt Guillermo Marijuan auszusagen, der in dem Fall Beweise sammelt. Dies ist ein historischer Kampf für Gerechtigkeit, sagte Maung Thun Hin, Präsident der in Großbritannien ansässigen Burmese Rohingya-Organisation UK, die die Beschwerde 2019 beim Bundesstrafvollzugsgericht in Buenos Aires einreichte. Thun Hin machte aus Sicherheitsgründen keine Angaben zur Identität oder Anzahl der Überlebenden, die ausgesagt hatten. Rohingya-Muslime werden vor Gericht von Thomas Ojea Quintana vertreten, einem prominenten argentinischen Anwalt und Rechtsprofessor, der zwischen 2008 und 2014 als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Myanmar fungierte. Das argentinische Justizsystem reagierte 2021 auf eine Beschwerde und kündigte an, dass es eine Untersuchung der Verbrechen myanmarischer Soldaten gegen die Rohingya einleiten werde, und zwar nach dem in der Verfassung verankerten Grundsatz der universellen Gerichtsbarkeit. Die 46-seitige Strafanzeige konzentriert sich auf Gewalt zwischen 2012 und 2018, die dazu führte, dass etwa 1 Million Rohingya, als sie gewaltsam angegriffen und ihre Dörfer zerstört wurden, aus Myanmar flohen, hauptsächlich in das benachbarte Bangladesch. Zu den in der Gerichtsakte genannten Militärverantwortlichen zählen Generalmajor Min Aung Hyang, Myanmars Militärherrscher, hochrangige Verantwortungsträger der Polizei und des Grenzschutzes sowie radikale buddhistische Mönche. In der Anklage wird auch Aung San Suu Kyi, die zwischen 2016 und 2021 gestürzte Führerin, als Mitschuldige am Völkermord genannt. Russlands Putin bezeichnet Angriff auf Kachowka-Staudamm als barbarischen Akt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner ersten Reaktion auf einen Angriff auf den Nowo-Kachowka-Staudamm in der von Russland kontrollierten Region Cherson, der zu Massenevakuierungen führte, den Vorfall als barbarischen Akt der ukrainischen Seite verurteilt. Er äußerte diese Bemerkung während eines Telefongesprächs mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch und betonte, dass der Bruch im großen Staudamm in Cherson ein barbarischer Akt war, der zu einer großen Umwelt- und humanitären Katastrophe führte. Die Kiewer Staatsmänner gehen auf Anregung ihrer westlichen Kuratoren immer noch eine gefährliche Wette auf eine Eskalation der Feindseligkeiten ein, begehen Kriegsverbrechen, wenden offen terroristische Methoden an und organisieren Sabotage auf russischem Territorium, betonte Putin laut einer Erklärung, die vom Kreml veröffentlicht wurde. Der Nowokorowka-Staudamm wurde am frühen Dienstag zerstört. Satellitenbilder und Videos in sozialen Medien zeigten eine Reihe heftiger Explosionen rund um den Damm, als sich Hochwasser über das Kriegsgebiet ergoss. Sowohl Moskau als auch Kiew gaben einander die Schuld für die angebliche Explosion, die den Hauptdamm zerstörte und die Evakuierung tausender Menschen erzwang. Derzeit sind Berichten zufolge fast 42.000 Menschen in den von Russland und der Ukraine kontrollierten Gebieten entlang des Flusses Dnipro betroffen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Salah Khizri mit dem Titel Nagme-e-Ishq. Das heißt, die Melodie der Liebe.
اسم باوشی جن سروشتی نقشی هر دروان مشه و هوا دشتی سروشی هر بعد دنوشه جن موسیقی اوی هر مرگو درستان هر رو باروکانی هر شونی می سرگو لگه سلوی بیانی هر حرکان بسشنی جن اچبن گرانی آوازی بر وجنی برانا آوازی های دریش فرمانا آوازی پاییز خزمی بخانا آوازی زستان سوزی زریانا آوازی دل و نیشتی منا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben im letzten Teil bereits begonnen, Ihnen den bekannten iranischen Mystiker Pir-e Herat vorzustellen. Dieser Koranexeget, Überlieferer und Literat hat im 11. Jahrhundert nach Christus gelebt. Sie haben erfahren, dass Abu Ismail Abdullah ibn Mansur Ansari in der Nähe von Tus im nordostiranischen Khorasan zur Welt gekommen ist und dass im 10. und 11. Jahrhundert nach Christus dieses Gebiet das Zentrum für islamische Wissenschaften und islamischen Sufismus war und dort die Khorasaner Mystikschule entstand, welche die Scharia mit dem mystischen Weg vereinte und Häresie bekämpfte. Khaja Abdullah Ansari hat sich besonders dadurch an der Khorasaner Schule verdient gemacht, dass er die Stufen des spirituellen Weges zusammenstellte und ihnen eine neue Reihenfolge gab, die neben dem Grad der Spiritualität und der Erleuchtung auch die Moral und die Lebensweise eines Mystikers ins Auge fasst. Die Mystiklehre von Khaja Abdullah war mit den Regeln des Religionsrechts vermischt und er strebte auf dem Wege der Scharia nach der Wahrheit und lehrte dies auch seine Schüler. Er legte großen Wert auf die Usul und Furu der Religion, nämlich auf die wichtigsten Glaubensgrundsätze und religiösen Detailfragen. In den Biografien steht über ihn, dass er immer das Gebot, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen, beachtet hat. Khaja Abdullah betrachtete es als wichtigste Voraussetzung für die Beschreitung des spirituellen Pfades zu Gott, dass der Mystiker gemäß den Regeln des Religionsrechtes handelt. Er stellte sich streng gegen Sufis, die die Gebote der Religion für sinnlos halten, und bezeichnete dies als Unglauben. Er berief sich nicht bei der Begründung der Grundlagen des Sufismus auf Ratio oder Beweise und glaubte nicht, dass die Wahrheit durch die scholastische Theologie bewiesen werden müsse. Vielmehr sah er im Koran den einzigen Beweis und den spirituellen Lehrer der Gläubigen. Khaja Abdullah Ansari war anderen in der Sajj-Prosa voraus und wird als erster betrachtet, der solche Reimprosa im Dari-Persisch verfasste. Literaturhistoriker sind der Ansicht, dass er überhaupt als erster anlässlich eines Themas Prosa mit Poesie vermischte, wobei dieser Stil später von dem weltbekannten Dichter Saadi Shirazi vollendet wurde. Der deutsche Orientalist Hermann Ethe, 1844 bis 1917, hat sich mit den Werken von Khaja Abdullah befasst und verweist darauf, dass die mit Gazelen und Vierzeilern vermengte Prosa dieses Mystikers in Wahrheit den Grundstein für die Sufi-Dichtung legte und dass Khaja Abdullah der Wegbereiter für die weisen Ratschläge des berühmten Sanoi 1080 bis 1131 war, der als Beginner der mystischen Dichtung auf Persisch gilt. Einige sagen, dass Khaja Abdullah diesen Schreibstil der arabischen Kultur entlehnte. Allerdings schrieb K. Kavus, der Autor des Rabus Name, ungefähr 475 nach der Hijra, einige Jahre vor dem Tod von Khaja Abdullah, in der Prosa-Literatur der Araber sei Sajj eine sehr schöne und beliebte Kunst, aber in der persischen Prosa würde Sajj nicht gut klingen. Der iranische Literaturprofessor und Dichter Mohammad Hari Bahor, verstorben 1951, ist der Meinung, dass die Reimprosa von Khaja Abdullah den gereimten Hymnen aus der Zeit der iranischen Dynastie der Sassaniden ähnelt und dass die Araber diese alten Gedichte nachgeahmt hätten. Der 2019 verstorbene iranische Dichter Hossein Ahi sagt, dass die Prosa von Khaja eben die Art und Weise war, wie auf den Sufi-Sitzungen und seitens der Prediger gesprochen wurde. Ahi ordnete diese Reimprosa zwischen der einfachen und der künstlerischen Prosa ein, aus der ein Metrum und so etwas wie Poesie herauszuspüren ist. Auch wenn Khaja versucht, so Hossein Ahi weiter, den Inhalt der Prosa durch Reime der Poesie nahezubringen, komme es häufig vor, dass er nur auf das Metrum achtet und auf Sajj und Reim verzichtet, während aber manchmal seine Texte dem traditionellen Poesiestil der Kurdischsprachigen ähnelt. Khaja hat tatsächlich gedichtet, aber es gibt keine Gedichtsammlung von ihm erhalten geblieben. Hinsichtlich seiner Poesie lässt sich nur anhand seiner verstreuten Reime oder der dichterisch gestalteten Anrufungen Gottes ein Urteil fällen, wobei einige Forscher jedoch daran zweifeln, dass letztere überhaupt von ihm sind. Wie auch immer, schon als Kind liebte Khaja Abdullah die Dichtung und besaß Dichtertalent. Reza Ghuli Hidayat, ein iranischer Literaturhistoriker und Dichter des 19. Jahrhunderts, schreibt hierzu in seinem Riyaz al-Arafin, der Garten der Mystiker, Khaja Abdullah habe sowohl auf Arabisch als auch auf Persisch Gedichte verfasst, einige davon unter dem Decknamen Ansari und einen Teil unter dem Decknamen Pire Heri. Khaja Abdullah ist aus künstlerischer Sicht für seine Reimprosa bekannt, also eine Prosa mit poetischen Zügen, aber er war auch als Wissenschaftler und Kenner der Überlieferungen eine angesehene Kapazität. Auch wenn Khaja Abdullah in der Dichtung nicht den Rang zeitgenössischer Lyriker erreichte, so sind sich dennoch alle Erforscher seiner Werke darin einig, dass aus seiner Poesie eine Begeisterung spricht, welche den Geist eines Hörers und Lesers beflügelt. Khaja Abdullah Ansari wurde in der Kunst und Literatur vor allen Dingen wegen seiner Anrufungen Gottes, Munajat, die er in eine anziehende Reimprosa gefasst hat, berühmt. Sein wichtigstes Werk über den Sufismus ist Manasil al-Sairin, die Stationen des Reisenden. Er hat es 475 nach der Hijra auf Arabisch geschrieben und darin die 100 Stationen auf dem Weg zur Wahrheit erklärt. Die Abhandlung Saad Meidan, 100 Arenen, welche er vorher 448 in der Farsi-Sprache geschrieben hatte, war in Wirklichkeit eine Art Einleitung zu Manazil al-Sairin. Ein anderes Buch auf Arabisch von Khwaja Abdullah ist Samal Kalam wa Ahlili, Tadel des Kalam und seine Anhänger. Darin richtet er sich gegen die scholastische Theologie Kalam und gegen die Denkweise der Mu'tazila und der Asharia. Er schrieb dieses Buch, während er in Nishapur gegen diese Denkschulen protestierte. Es heißt, dass er wegen diesem Buch und wegen seiner Äußerungen in Ablehnung gegen die Geisteswissenschaft, die Philosophie und die scholastische Theologie nicht lange in Nishapur bleiben konnte. Die Gelehrten in dieser Stadt wurden gegen ihn und er musste Nishapur verlassen. Ein anderes Buch von Khwaja Abdullah Ansari trägt den Titel Mukhtasar fi Adab al-Sufiya wal-Salikin al-Tariqul Haq, kurze Abhandlung über die Sitten der Sufis und Reisenden auf dem Weg der Wahrheit. Dieses Buch hat Ansari auf Persisch geschrieben. Es hat 11 Seiten und wurde 1960 dank Bemühungen von Serge Bourguerier in Kairo herausgegeben. Khwaja Abdullah hat auch die Biografie Manaqib al-Imam Ahmad Hanbal auf Persisch geschrieben und dieses Manuskript über den Begründer der hanbalitischen Rechtsschule soll es in der Kuschk-Bibliothek von Bagdad geben. Ein weiteres Werk ist das persischsprachige Muhabbatname, Buch der Liebe, auch Al-Mu'arif. Dieses handelt von dem Pfad zu Gott. Das Buch Waredat, ebenso auf Neupersisch, ist eine kurze Abhandlung über die Stufen der spirituellen Reise zu Allah. Es wurden Khwaja Abdullah Ansari noch weitere Werke in Neupersisch zugeordnet, wie Munajatname, Nasaye, Kanzul Salikin, Qalandarname, Haftasar oder arabischsprachige Werke wie das Sadul Arifin. Seine Artikel umfassen gute Ratschläge und Mahnungen mit schönen Reimen vermischt. Zu den wichtigen Dingen, die Khwaja Abdullah vollbracht hat, gehört die Übersetzung des Werkes Tabarat al-Sufiya von Sulami in das Herawi-Farsi, welches in Herat üblich war. Ansari hatte mündlich auf seinen Sitzungen den Inhalt von Sulami ins Persische übersetzt und einer seiner Schüler stellte den Text dann zu einem Buch zusammen. In der Literaturgeschichte des Persischen wurde das Tabarat al-Sufiya als Tabarat al-Sufiya Herawi bekannt. Mithilfe dieses Buches ist es möglich, mehr darüber zu erfahren, welche Wörter im Herawi-Persisch zu jener Zeit benutzt wurden, und man kann sich mit der damaligen Prosa vertraut machen. Liebe Freunde, wenn Sie noch mehr über Khwaja Abdullah Ansari erfahren wollen, hören Sie auch die nächste Folge.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Farhode Alizadeh mit dem Titel Bahare Moh, auf Deutsch Der Monat des Frühlings.
سلسم به موریون کایر و نوش ونگ با کنده درنه
به های سوز قبا کنده درنه به نره با سفا کنده درنه
چل چلا خوندنه فصل بهاره پناده کرده ککی مار درنه خله توم گلیره کنده سرنا تیکا چک سما کنده درنه زنده رو جام شوتا سوایی زمین اسم کلا کنده درنه میا بورد هوا پیرو دل اسلاس چکر رون ما کنده درنه
به های سوز قبا کنده درنه به نره با صفا کنده درنه
بهار دل خشی سوز همه چفت سر بیخ تو خوه گلیر ترنه با کنده درنه
به های سوز قبا کنده درنه به نره با صفا کنده درنه
کنده درنه دل تنها تبسه بیقراره توکل بر خدا کنده درنه توکل بر خدا کنده درنه
به های سوز قبا کنده درنه به نره با صفا کنده درنه به های سوز قبا کنده درنه به نره با صفا کنده درنه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Hafen von Siraf. Weiterhin guten Empfang. Der Hafen Siraf oder Bandar Siraf ist eine der alten Häfen Irans im Zentrum des Persischen Golfs. Der archäologischen Forschungen zufolge sah der Sassanidenzeit umfangreiche Handelsbeziehungen mit einem großen Teil der antiken Welt unterhielt, darunter Ostafrika, dem Indischen Ozean, dem Makranmeer, Indien, China und sogar indirekt mit Korea und Japan. Der Geschichte zufolge ist der Persische Golf der Geburtsort der ersten menschlichen Zivilisationen. Ein Gewässer, das zum ersten Mal von iranischen Segelschiffen befahren wurde, und die Geheimnisse dieses Gewässers wurden von Seeleuten aus dem Hafen Kong oder Gong und Hormuzgan entdeckt. Um die historische Identität des Persischen Golfs zu bewahren, wurde der 30. April in Iran zum Nationalfeiertag des Persischen Golfs erklärt. An diesem Tag beendeten die ehrenvollen Küstenbewohner des Persischen Golfs die Kontrolle der Kolonisten über die iranische Insel Hormuz und setzten damit der mehr als 100-jährigen Besetzung der Plünderer in diesem Gebiet ein Ende. Zeitgleich mit dem Nationalfeiertag des Persischen Golfs fand an der Kunstakademie in Teheran die erste Fachtagung der Nationalen Konferenz unter dem Thema »Kulturelles und künstlerisches Erbe von Siraf im Persischen Golf« statt. Dieses Treffen fand mit dem Ziel statt, die Rolle des kulturellen und künstlerischen Erbes von Bandar-e-Siraf für die kulturelle Identität der Iraner im Persischen Golf deutlich zu machen. Dabei haben mehrere Wissenschaftler und Schriftsteller ihre Artikel über den historischen Hintergrund von Siraf und die Geschichte des Persischen Golfes dargelegt. Dr. Hamid Vahdati Nasab, Archäologe an der Universität Tarbiyat Mudarris in Teheran, stellte seinen Artikel mit dem Titel »Persischer Golf und menschliche Wanderungsbewegungen in der Vorgeschichte« vor. Er begann seine Rede mit der Erläuterung der Entwicklung des Menschen anhand von Fossilien und der Kenntlichmachung von Zivilisationen und entfaltete die Geschichte der Präsenz von Menschen an den Küsten des Persischen Golfes anhand schriftlicher Dokumente und Quellen. Mohammad Hassan Tolibion, Mitglied der Akademischen Fakultät der Universität Teheran, informierte mit dem Artikel »Die Bedeutung und Werte des Erbes des Persischen Golfes« über die bis 2021 in der Welterbeliste eingetragenen Werke. Anschließend verwies er auf die Liste des kulturellen und historischen Erbes des Persischen Golfes, einschließlich Häfen, Karten, Texturen, historischer, kultureller und natürlicher Werte, von Mangrovenwäldern bis zur Salzhöhle von Rishm und den historischen Wasserstrukturen im Hafen von Siraf, und präsentierte diese historischen Zeugen mit Bildern. Das Treffen endete mit der Rede von Mohieddin Jaafari, dem Autor des Buches Siraf, Kenntnisse über das Ingenieurwesen für Wasserbauwerke. Dieser Forscher präsentierte seinen Artikel über Stein und seine Verwendung in der Kunst und Architektur von Siraf mit Schwerpunkt auf den Ursprüngen der Minen und ihrer Geographie. Der Persische Golf mit einer Fläche von mehr als 237.000 Quadratkilometern erstreckt sich zwischen Iran, der arabischen Halbinsel und dem Golf von Oman und ist aufgrund seiner großen Öl- und Gasreserven eine bedeutende und strategische Wasserstraße. Der Persische Golf ist der drittgrößte Golf der Welt und stand im Laufe der Geschichte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Länder und ethnischen Gruppen. Die Existenz von Ruinen in der südiranischen Provinz Hormuzgan, wie das portugiesische Fort auf den Inseln Hormuz und Rishm, zeigt den Wettkampf der Kolonialmächte um die Vorherrschaft in diesem internationalen Gewässer. Die alten Bewohner dieser Region waren die ersten Menschen, die die Seefahrt erlernten, Schiffe bauten und Ost und West miteinander verbanden. Der entschiedene und praktische Ansatz der iranischen Vorfahren im Persischen Golf ist mit dem Namen Darius oder Darius im 5. Jahrhundert vor Christus verbunden, der die erste Seeflotte der Welt gründete. Darius war der Erste, der befahl, an der heutigen Stelle des Suezkanals einen Kanal zu graben, und seine Schiffe gelangten durch diesen Kanal ins Mittelmeer. In der Inschrift des Darius oder Darius, Suez-Inschrift, die am Ort dieses Kanals gefunden wurde, ist der Persische Golf nach dem Meer benannt, das aus Persien stammt, und dies ist der erste und wichtigste historische Beweis für die Bezeichnung Persischer Golf. Parviz Mujtahidzadeh, ein iranischer Wissenschaftler, sagt dazu, der Persische Golf wird seit Tausenden von Jahren Persisches Meer genannt, nicht von Iranern, sondern von Nationen, die Beziehungen zu Iranern hatten, einschließlich der Griechen und Römer. Die Araber nannten ihn jahrhundertelang ebenfalls Persischer Golf oder Persisches Meer. Die antike Stadt Siraf hat eine besondere Architektur und liegt in einem langgestreckten Gebiet mit sehr geringer Breite, dessen eine Seite vom Meer und die andere Seite vom Gebirge begrenzt wird. In diesem internationalen historischen Hafen lebten einst die Anhänger verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen wie Zoroastrier, Christen, Manichäer, Juden, Buddhisten und ethnische Gruppen wie Römer, Griechen und Chinesen. Die verbliebenen Friedhöfe der Anhänger dieser Religionen und Völker in dieser antiken Stadt sind ein Beweis für die Besiedlung und Freiheit dieses Hafens in der Vergangenheit. Töpferwaren mit verschiedenen Mustern und Motiven, Stoffe mit Ornamenten, Gipsstockarchitektur und kunstvoll dekorierte Räume sowie mehrstöckige Gebäude sind Teil des Erbes der Siraf-Zivilisation. Jedoch führte ein siebentägiges tödliches Erdbeben im Jahr 367 nach Christus zur fast vollständigen Verschüttung dieses Hafens. Die Überreste dieser antiken Stadt sind in der Nähe des heutigen Hafens von Siraf zu sehen. Was von Siraf übrig geblieben ist, sind die an den Hängen des Gebirges eingehauenen Gräber oder Steinbecken, die auch als Gräber genutzt worden sein sollen. Ebenso sind im Gebirge dort auch noch Steinbrüche, Brunnen, Steinpflaster und Höhlen auffindbar. Die Nachforschungen über die Siraf-Gräber zeigen, dass die Menschen dieser antiken Stadt diese Gräber vor etwa 1400 bis 1600 Jahren in die Felsen des Gebirges gehauen haben. Die historischen Gräber befinden sich auf den Höhlen der Nordhänge des Siraf-Gebirges und werden von Forschern als Regenwasserspeicher und Wasserauffangsbecken bezeichnet. Damit sollte Regenwasser in den Boden gebracht werden, um die Grundwasserspeicher der Region zu stärken. Diese Methode gilt als die einzige, wichtigste und effektivste Methode zur Regenwassergewinnung und wurde vor Jahrhunderten von den Menschen in Siraf genutzt. Die Becken sind zumeist rechteckig, auch quadratisch, und sie verlaufen mit den Hanggefälle. Einige dieser Becken verfügten über einen Überlauf, sodass das Überlaufwasser direkt in das nachgelagerte Becken geleitet wurde. Der Überlauf des letzten Beckens im Endbereich einiger dieser Hangbecken verlief in einem künstlichen Kanal, der der natürliche Weg des Wasserlaufs gewesen sein könnte. Das überschüssige Wasser konnte wohl als Wasserrecht für niedriger gelegene Bereiche genutzt werden oder vielleicht um Felder an gewünschten Stellen zu bewässern. Zweifellos steht der Handel in einer direkten Beziehung zu verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens und auf dieser Grundlage können die Früchte dieser Beziehung zu Kunstwerken, Architektur, Stadtplanung und anderen Strukturen gesehen werden. Tatsächlich führten die aus diesem Handel resultierenden Kapitalmengen und die Präsenz verschiedener Händler oder verschiedener Waren in Siraf sowie die Unterstützung von Künstlern, Handwerkern und Architekten zum Aufblühen der Kultur. Diese Kultur ist in den Produktionen von Töpfern, Handwerken und Schmieden, Stuckakteuren, Kalligraphen und Inschriftenverfassern sowie im Bereich der Architektur und der Adelshäuser zu sehen. Andererseits boten importierte Kunst- und Handwerksgüter auch eine Grundlage für den Wettbewerb zwischen iranischen und nicht-iranischen Künstlern und Handwerkern. Einige der verbliebenen Werke in Siraf, darunter die Sirafhäuser, große und kleine Moscheen, das Wassertransfersystem, die Stadtplanung, dekorative Grabsteine mit unterschiedlichen Schriften sowie verschiedene Arten von einfach gemusterter Keramik und glasierter Keramik sowie Stuck und dekorative Glas-, Metall- und Steinobjekte zeigen die Verbreitung verschiedener einheimischer und integrierter Künste in dieser Region Irans. Aufgrund der Bedeutung dieser Stadt in der Geschichte der iranischen Zivilisation graben Archäologen seit 1966 ihre Ruinen aus. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist die Entdeckung der Überreste eines wichtigen städtischen Komplexes, der als einzigartige Quelle für das Modell iranischer Städte im 8. bis 10. Jahrhundert nach Christus diente. In dieser historischen Periode, 9. und 10. Jahrhundert nach Christus, war Siraf eine wichtige Stadt und das Zentrum von Handelsaktivitäten. Der Hafen Siraf verband Iran mit Indien, China, Afrika und dem Roten Meer. Diese Stadt verdient große Aufmerksamkeit für die Erforschung der Urbanisierung Irans, da diese Stadt geografisch isoliert war und nur begrenzte Expansionsmöglichkeiten hatte. Im Süden definiert das Meer und im Norden die lange und breite Bergkette die natürliche Grenze der Stadt. Eine östliche und eine westliche Mauer bilden ihre künstlichen Grenzen. Im Gegensatz zu anderen Städten in Iran, die größtenteils in weiten Ebenen entstanden sind und aus diesem Grund die Mauern der Stadt und ihre Umgebung viele Male ihren Platz gewechselt haben, ist Siraf in einer begrenzten und festen natürlichen Form entstanden und konnte sich nur in diesem Rahmen ausdehnen, was die Erforschung des ursprünglichen Baus dieser Stadt vereinfacht. Der Hafen Siraf gilt als eines der kostbaren Relikte der Ära der Pracht und des Höhepunkts des iranischen Seehandels. Er ist sozusagen die Geburtsurkunde der iranischen Seefahrtgeschichte und Teil der historischen und kulturellen Identität unseres Landes. Das Gedeihen von Siraf in den frühen islamischen Jahrhunderten ist Ausdruck der hohen Bestrebungen eines dynamischen Volkes, das mit unermüdlichem Einsatz unter den feuchtwarmen klimatischen Bedingungen und mit Hilfe seiner angeborenen Intelligenz und seinem Talent eines der florierendsten städtischen Zentren dieser Zeit geschaffen und eine wichtige Rolle im Welthandel gespielt hat. Der Geograf und Historiker Yarut Hamavi schreibt, dass Siraf der Ort war, an dem sich die Legende von Kekavus abspielte. Wo dieser König beim Versuch, in den Himmel aufzusteigen, um Milch und Wasser bat und deshalb auf die Erde zurückgeschickt wurde. Der Name der Stadt, in der Kekavus hinunterfiel, wurde als Shirab, Milch und Wasser, und später Siraf benannt. Doch außerhalb der Welt der Legenden verschafften die geduldigen, fleißigen und widerstandsfähigen Menschen von Siraf dieser Stadt mit ihrem unermüdlichen Einsatz einen hohen Grad an Prestige und Ruhm, so dass sie als das Tor Chinas und die Schatzkammer von Pars und Khorasan und Schatz des persischen Golfs bezeichnet wurde. Da an den Ufern des historischen Hafens von Siraf eines der größten Gasvorkommen der Welt entdeckt wurde und große Investitionen in dessen Förderung gestätigt wurden, kann man sagen, dass Siraf nach einem Jahrtausend erneut eine privilegierte Stellung in der iranischen Wirtschaft erlangt hat. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.